Hallo liebe Hörer, hier spricht Pavao Berwan. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der geilsten Radiosendung der Welt, Legendär on Air.
Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Kirchdorf an der Krems, 8. Mai 2026, 19:08 und der Grinser hält. Ziemlich genau eine Woche nach dem historischen Ereignis für den LASK und seine Fans schwanke ich immer noch zwischen unpackbar und unglaublich und ich kann es einfach nur nicht packen. Was da am letzten Freitag in Klagenfurt passiert, war einfach sensationell, wie wir sagen da in der Sendung, legendär. Mein Name ist Wolle Brenner und ich begrüße euch zur mittlerweile 93. Ausgabe von Legendär und Näher. Während draußen auf der Terrasse schon länger als üblich vorgefeiert wird, muss ich natürlich wieder im Studio wieder arbeiten und ich muss meinem Auftrag der Traditionspflege und der Weitergabe der Tradition gerecht werden. Bevor wir also zurückblicken auf den 1. Mai 26 mit verschiedensten Typen und Fans, die dort dabei waren, schauen wir zurück zum erfolgreichsten Jahr des LASK, nämlich ins Jahr 1965. Von dort aus starten wir eine Reise mit den unterschiedlichsten Zeitzeugen bis hin zu jenem 1. Mai 2026, nachdem sich die Generationen von Fans vorher schon gesehnt haben und die darauf gewartet haben, dass das passiert, was am 1. Mai passiert ist. Bevor ich aber meine ersten Gäste begrüße, gibt es zur Einstimmung das Lied, welches wir am liebsten im Stadion hören. Stay tuned. Ja, wir sind auch da für unseren LASK und zwar, weil wir heute uns ein bisschen beschäftigen mit der Zeit, die wir mit 61 Jahren, die wir warten mussten auf eine entsprechende Wiederholung eines Ereignisses. Und nachdem ganz wenige von uns dabei waren live, eigentlich habe ich gehofft, dass ich irgendwen auftreibe, der uns da live was berichten kann, wie das damals war. Und meine ganzen geschichtsträchtigen Professoren, LASK-Professoren, die ich so in der Sendung immer habe, sind auch alle verhindert. Habe ich einen, der ewig schon dabei ist und ganz viel dazu sagen kann, eingeladen. Herzlich willkommen, Gerald Groß.
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten.
Ja, Gerald. 65 waren wir beide bestenfalls vielleicht in Planung, wann überhaupt, aber letztendlich waren wir nicht dabei. Aber hast du irgendwelche Erinnerungen an dieses 65er Jahr oder weitergegeben gekriegt oder mit Leuten geredet, die da dabei waren? Was hat das damals bewirkt, das 65er Jahr?
Naja, indirekt war ich dabei, weil mein Vater hat damals in Wien studiert und hat sich alle LASK-Spiele, und das waren natürlich sehr viele in Wien, alle LASK-Spiele, die möglich waren, sich angeschaut und war natürlich 65 auch auf der Hohen Warte dabei. Jetzt habe ich sozusagen eigentlich einen Mann aus der ersten Stunde, der mal was erzählen könnte darüber, aber zu meiner Schande haben wir sehr selten darüber gesprochen eigentlich, außer dass halt das Spiel war und keiner hat Bescheid gewusst, ein paar haben ein Radio mitgehabt, haben gehorcht und gelauscht und gehorcht und gelauscht und irgendwie ist dann durchgekommen, wir sind Master.
Ja, das war eine ganz andere Zeit, gell?
Ja.
Heute sind, egal auf wo du bist auf der Welt, kannst du live dabei sein bei diesen Spielen. Und wenn du da nicht live dabei bist, hast du in Sekundenschnelle weißt, wie es ausgegangen ist. Aber damals haben die Leute wirklich gemeinschaftlich vor dem Radio verbracht und haben sich das anhören müssen. Nur ganz wenige haben die Möglichkeit gehabt, dass sie dann auswärts dabei sind.
Genau, ja. Man in Wien, wie gesagt, in Wien hat es natürlich sehr viele oberösterreichische Studierende gegeben und das war dann doch schon halbwegs eine Clique, die da immer mit war bei diesen Spielen, so wie er es mir erzählt hat. Mhm. Aber von organisierten Fans oder irgendwas in die Richtung war damals noch nicht einmal annähernd irgendwas. Mhm. Ja. Hat natürlich Lieder gegeben, es hat natürlich Gesänge gegeben, ja, aber das war, ja, irgendwo aus der Mitte heraus ist das gekommen und nicht irgendeiner hat was angestimmt oder selbst das hat es nicht wirklich gegeben. Ja. Selbst wie es wir aus den 80er Jahren gekannt haben, hat es damals noch nicht gegeben.
Ja, und einer, der damals mitgespielt hat, wäre eingeladen gewesen, hätte uns ein bisschen was berichten können, hat uns aber eine Grußbotschaft geschickt und die hören wir uns jetzt einfach mal an.
Lieber Roland, ich möchte mich hier aus Windischgarsten recht herzlich bedanken für die Einladung, aber ich bin jetzt so gut drauf, das heißt, ich habe ein bisschen Probleme, daher nicht, aber ich wünsche euch einen schönen Abend, vor allem auch, dass ihr ordentlich feiert. Der Sieg im Cup ist ja nicht alltäglich und ich kann nur hoffen, dass auch die Meisterschaft gewonnen wird, dann wäre wirklich über Jahrzehnte hinweg wieder eine Euphorie beim LASK und es würden sich sehr viele Menschen freuen, die Anhänger, wie man sieht bei den Spielen, es ist fast immer ausverkauft. Also es ist wirklich angenehm, das zu sehen. Und ich bin ja auch, schaue mir ja das ein oder andere Spiel immer wieder an und freue mich immer, wenn der LASK gewinnt. Ich grüße euch alle, ja, und macht es gut.
Ja, danke. Du hast natürlich sofort erkannt, um wen es da geht.
Ja, um Janosch Kondat.
Janosch Kondat, den haben wir einmal in der Sendung gehabt. Also ist ein richtiger Sir, der Janosch Kondat. Also ich bin schwer beeindruckt von ihm. Und ja, ich hätte mich richtig gefreut, den wieder mal zu sehen. Und er hat sehr angedeutet, dass damals im 65er Jahr das auf Jahrzehnte Auswirkungen gehabt hat. Auch auf die Gesellschaft und auch auf Linz wahrscheinlich.
Ist anzunehmen, ja. Ich meine, die Zeit heute ist natürlich auch eine andere, als wie sie damals noch gewesen waren. Es ist ja trotzdem, sagen wir unter Anführungsstrichen, Nachkriegsgenerationen waren noch da, die Schwere des Weltkrieges erlebt haben, ohne jetzt jammern zu wollen oder irgendwas oder zu schönigen wollen gegenüber heute. Aber ja, es wird auch heute, wird jetzt wieder eine riesen Euphorie entstehen. Wie wir sie ja erleben haben dürfen, allein bei den diversen Meistertiteln, zweite Liga und auch in der Regionalliga, beziehungsweise auch der zweite Regionalliga-Titel eigentlich, mhm, unter der Patronanz sozusagen der heutigen Führung, hat auch einen gewaltigen Ruck in der Region ausgelöst.
Ja, ich glaube für Linz damals war es, also Österreich, glaube ich, hat ja in Wirklichkeit aus einer Hauptstadt mit damals nicht 2 Millionen, aber einer riesengroßen Hauptstadt bestanden und lauter Provinz rundherum. Mehr war ja nicht. Und da war der LASK der erste Provinzverein quasi, der diese 2 Titel geholt hat. Und ja, das hat natürlich auch für Linz mit Sicherheit einen großen Aufschwung gegeben. Ja, leider ist dann aber in der Nationalliga, wie das damals geheißen hat, nicht so gut weitergegangen. Sie waren zwar immer stabil, sage ich mal, so um einen 4., 7. Platz umherum, also zwischen 4. und 7. Platz. Und ja, es hat sich eigentlich nicht wiederholen lassen. Also
beinahe, wenn nicht der Münzwurf
ja,
falsch geflogen
war. Wir reden jetzt von der Meisterschaft und jetzt im Cup waren wir eigentlich immer. Der LASK war im Cup seinerzeit eine Größe, weil 66, 67 schon wieder im Finale verloren gegen die Austria.
Durch Münzwurf?
Ja.
Nicht sportlich?
Steht zwar auf Transfermarkt, steht nach Verlängerung, aber.
Nein, es war ein Münzwurf.
Ja. Ja, die Geschichte hat mich ja interessiert und die hätte Janosch sicher besser erzählen können. Weißt du, wie das damals war? Münzwurf, also nur Ärger geht es ja, glaube ich, gar nicht.
Genau wissen tue ich es jetzt auch nicht. Ja, ich kann mir es nur vorstellen. Elfmeterschießen war noch unbekannt. Verlängerung, glaube ich, hat es gegeben. Und da ist noch die Verlängerung. Auswärtstorregel hat auch nicht gegolten. Man war eh wurscht gewesen, weil so beide 0-1 jeweils ausgegangen sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und damit war das die einzige Entscheidung. Den LASK hat es ja auch 2-mal mit Münzwurf erwischt. Ja, es war ja auch damals im Meistercup gegen Dynamo Zagreb, schlagt es mich tot?
Ja.
Ja, Dynamo Zagreb ist ja auch mit Münzwurf entschieden worden. Also wir haben da 2-mal innerhalb kürzester Zeit eigentlich einen ziemlichen Nackenschlag durch so eine blöde Münze bekommen.
Also eine Entscheidungsmöglichkeit, die ja eigentlich nur unsportliche geht es gar nicht. Oder?
Ja, ja der, aber das war halt
da damals üblich. Noch mehr damit mit sportlich zum
Dauer. Richtig, oder? Weil der die Nerven hat,
genau.
Zumindest die Nerven hat und das Können hat, dann hat er gewonnen. Aber es ist eh dann irgendwann in die 70er Jahre ist er dann selber schießen gekommen, glaube ich. Kurze Zeit danach.
Also ich habe die Geschichte so gehört, dass damals die Kapitäne sind zum Schiedsrichter geholt worden. Und der Heribert Trubrig, der damals Kapitän war, hat zwei oder Kopf ausgesucht. Ja? Oder weiß ich nicht, wie die Münze ausgeschaut hat. Und hat der Schiedsrichter hat geworfen. Und eigentlich war der Kapsiger schon der Last gewesen. Und der Trubrig hat aber den Fehler gemacht, der hat die Münzen aufgehoben und hat gesagt, wir sind's. Und das darf nur der Schiedsrichter. Also wurde dieser Münzwurf nur einmal wiederholt.
Und dann negativ.
Und dann ist es gegen uns ausgegangen. Tja, so schaut es aus. Und dann begann, sage ich mal, das lange Warten auf den nächsten Titel. Ja, nachdem wir jetzt den Janosch nicht da haben, und vielleicht kriegen wir nochmal wieder in die Sendung, wollen wir das natürlich genau wissen. Das waren so die Jahre bis, sagen wir, 77, 78. Wobei 75, 76 ist man, also hat sich das Ganze dann umgewandelt in erste Division. Also da sind ja diverse Namensänderungen. Also da kommt man ja direkt durcheinander. Erste Liga, da war das die erste Division, war wieder die höchste Spielklasse. Also da verliert man ein bisschen den Überblick. Es hat einige Veränderungen gegeben. Aber wir haben eigentlich ja, bis 78, sagen wir mal, eine relativ gute Rolle gespielt in der obersten Liga, nennen wir es jetzt einmal so, die damals erste Division geheißen hat.
78 nehmen wir, da sind wir schon wieder angestiegen,
genau, haben wir zweite Liga. Das ist das nächste, 1978, mit Trainer Laszlo Simko, eigentlich
ein absoluter Söhr.
Ja, ein absoluter Söhr.
Ich glaube, wir haben ihn beide kennengelernt und lieben gelernt auch, ja, als Lask-Mensch.
War wirklich auch ein Söhr. Und da sind wir dann 78 abgestiegen. Ja, und
wieder aufgestiegen.
Und du hast das jetzt erst schon gesagt, das Lied erkenne ich an den ersten zwei Tönen schon. Das werden wir jetzt spielen. Das ist nämlich eines, das gar nicht so leicht zum Auftreiben war. Das ist nämlich der damalige Laskmarsch von den Linzerbuben, glaube ich, haben die geheißen.
Kommt sein, ja.
Linzerbuben 65, der Laskmarsch. Also man sieht auch an der Musik, es war eine komplett andere Zeit. Und den spielen wir jetzt und dann schauen wir ins Jahr 79. Ja, eine komplett andere Zeit war das, glaube ich. Textmäßig, glaube ich, wird man da heute irgendwie, habt ihr ein wenig aufgepasst auf den Text. Meine neuen Gäste sind herinnen. Toni schluckt nur gerade runter. Hm? Der Toni und der Hans. So, Hans. Wir haben zuerst draußen geredet. Seit wann bist du dabei?
Seit wann bin ich dabei? Beim LASK eigentlich durch meinen großen Bruder seit den 80er Jahren. Die ersten Spiele, die ich gesehen habe auf der Kugel, waren 83, 84. Das war so meine Startzeit. Wenn ich brav war in der Schule und es hat alles gepasst, hat mir mein großer Bruder seine Spezi mitgenommen. In die alte Kugel nur, kein Dachel, die Wellenbrecher waren nicht, die ganzen alten Betonschwellen, also die Betonstiegen habe. Das war so meine Anfangszeit für den LASK.
Ja. Ja, das klingt ungefähr so wie fast mein Schicksal. Bei mir war es halt der Papa, der mich mitgezahlt hat. Ja. Aber man hat natürlich dann in dem Alter geschaut, dass man sich ein bisschen unabhängig macht und ist dann halt auch lieber mit dem Freund und in dem Fall mit dem großen Bruder ins Stadion gefahren. Also 80er Jahre,
Anfang der 80er. Anfangszeiten, ja.
Toni?
Ja, ich war das erste Mal im Stadion in Linz, war 86, da habe ich meinen Onkel mitgenommen. Das war das Linzer Derby im Föster, 0-0. Ja, war... Ja, 56 war ich.
Ja, wir haben ja, Gary, schon gesagt, das Jahr 78 war jetzt nicht so erfolgreich.
Ja, Abstieg. Einer von vielen.
Einer von vielen, ja, genau. Und 78 sind wir trotz einer relativ interessanten und guten Mannschaft, glaube ich, sind wir irgendwie abgestiegen. Aber es gibt so Saisonen, glaube ich. Ja. Wir können es alle jetzt nicht nachvollziehen, aber meistens hat es auch mit wirtschaftlichen Problemen ein bisschen was zum Tag gehabt. Ja, 78. Und das war so die Zeit, wo ich eigentlich eingestiegen bin. Weil ich war als kleiner Bub in die Anfang der 70er Jahre mit dem Papa am Schoß oder auf die Schultern war ich mit, das weiß ich noch. Und 78 nach dem Abstieg, da haben wir dann ein wenig passiert, sage ich mal. Aber dann war so die Kügelberger Zeit, wo wir dann daheim, da hat in der Werkstatt irgendwas gearbeitet und ich habe mir nebenbei so diese Radioübertragungen angehört. Und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt gehen wir wieder. Und dann sind wir so, nach dem Aufstieg nämlich, das ist nämlich gleich ein Jahr später wieder gewesen, 79, 80, sind wir dann eigentlich regelmäßig ins Stadion gegangen. In den 80er Jahren. Da war es schon ein bisschen anders, Gerhard, gell?
Ja, ein bisschen anders. Ich kenne sie erst seit 82.
Ja,
selber. Man,
was sind da deine Erinnerungen so an die Zeit, an die erste Zeit? Im Vergleich zu jetzt vielleicht?
Nicht so schön, ja, muss ich ehrlich sagen. Man, es war ein sehr, sehr großer Fanblock damals schon, mit großen Fanclubs, die es gegeben hat. Allerdings war die Umgangsformen, man, ich würde jetzt nicht sagen, das kann ich nicht beurteilen, ob es in anderen Stadien auch so war, aber die Umgangsformen waren, nennen wir es einmal, zart beseitet, unter aller Sau, die ich selber erlebt habe. Vom Urinieren auf dem Stehplatz, teilweise selber die eigenen Leute anpinkeln vor lauter Dampf, nicht einmal mehr fähig aufs Klo zu gehen oder hinten an die Wand zu pinkeln, von diversen Liedern, die ich heute gar nicht mehr erwähnen möchte. Man ab und zu ein paar im Bus hören sie immer wieder mal von mir, damit sie schockiert sind, wie es damals zugegangen ist, die ich heute definitiv hier an On-Air nicht einmal andeuten möchte, weil sonst hätte ich ganz ein anderes Problem, nämlich mit dem Verfassungsschutz. Also das war damals ganz übliche Lehren, wie ich als Zehnjähriger, muss man sagen, 1982 ins Stadion gekommen bin. Natürlich, von Gradas Denger war damals bei mir noch nicht die Rede, aber ich habe natürlich diese Zustände mitbekommen, die sie im Endeffekt bis 1987 so entwickelt haben, bis zum mein ersten UEFA-Cup-Spiel damals gegen Utrecht. Zufälligerweise auch an meinem ersten Schultag in der HTL. Deswegen habe ich auch die Utrecht-Fans in der Stadt dann sehr gut beobachten können, bevor ich selber ins Stadion gefahren bin. Kurz danach ist diese große Fanblock-Szene, die wir damals gehabt haben, weggebrochen. Und es hat dann nur mehr zwei Fanclubs im Endeffekt gegeben, damals United, heute das Kommando Urfa, man, nicht mehr in diesen genauen Formen, aber in der Art, und eben damals den Fanclub, den ich mit meinen Stadionfreunden damals gehabt habe, den Victory.
Und Schwarz-Weiß.
Aber das kommt Schwarz-Weiß kommt erst
91.
Okay. Und von plötzlich waren wir statt 2000 Leute.
Als 10-Jähriger da bei die.
In dem Bereich gestanden.
Ja, in dem Bereich, der nicht so fein.
Ja, weil es hat mich ja, ich hatte ja ein Spiel und das war zufälligerweise gestern vor 44 Jahren, das erste mein erstes Stadtderby damals, das mir über den Heli Kögelberger, dessen Sohn mit meinem Bruder in die Klasse gegangen ist, also einer seiner Söhne, und da haben wir Freikarten bekommen auf der Sitzplatztribüne und wir sind damals drüben gesessen. Und ich habe gegenüber die zwei Fanblöcke gesehen, mit den Schals und mit den Fahnen und alles hin und her. Und das hat mich so fasziniert, boah, da geht es zu, da sind Fahnen und das und das und das. Das muss ich erleben, da muss ich mal rein. Und dann bin ich rein.
Die damals ja noch ohne irgendwelche Trennungen oder Sektoren oder Absperrungen direkt nebeneinander gestanden sind, mit ganz leichten Übergängen. Also da war ja durchaus Potenzial, sich zu begegnen dabei.
Ja, aber es ist eigentlich im Stadion eigentlich fast auf Augenhöhe ist sich begegnet worden. Man hat in der Halbzeit ein Bier gesoffen oder halt, ich noch nicht natürlich damals, aber die Leute halt. Und man hat sich halt gekeckelt und sigiert und alles. Was dann außerhalb der Stadionmauern passiert ist, hat mich natürlich damals überhaupt nicht interessiert.
Okay. Hans, wo bist du gestanden in die 80er Jahre?
Dort, wo wir einen Platz gekriegt haben. es war meistens ja verschieden, aber meistens irgendwo ziemlich neutral.
Okay.
So weit war es
schon. Neutral war damals, ziemlich neutral war damals hinterm Tor in der Kurve, gleich wenn du reingegangen bist.
War man auch öfters.
Dort haben wir ein wenig gestartet.
Genau, ja.
Das war so das die Heider, ja. Die Heider-Partie war das.
Also genau.
Da sind halt die alle, die man kennt hat aus Heid, sind dort gestanden.
Weil du hast natürlich dann schon öder eingesessene Leute gehabt, die haben irgendwo immer einen Stammplatz gehabt.
Ja.
Da wolltest du natürlich dann als Knirps, als Volksschule auch nicht irgendwo stören oder gewisse Sachen halt irgendwo so ein kleiner Störfaktor sein. Aber ja, das war so die Zeit, so hinterm Tor, dann bist du immer ein bisschen weiter zurückgewandert und es wäre dann klar, ja.
Genau, ja. Hinterm Tor war der Start und dann hat man sich immer so angenähert an die...
Beim großen Buffet vorbei,
weiter damals hintere. War's, Gary, du warst dir sicher, war es der Siemer? Ja,
zuerst war es der Siemer. Nein, war es der
Zweier. Der Zwarer war es.
Der Zwarer war der Fanblock.
Das ist von vorne weggezählt worden dann.
Ja, genau, von der Anzeigetafel sozusagen ist weggezählt worden. Das war der kleine Anzahl, dann war es der erste große war der Zwarer, wo die Blau-Weißen gestanden sind, war der Dreier. Beim Buffet der Vierer, Fünfer.
Ja. Hinterm Tor 6-7.
6-7, ja.
Ja, genau.
Und dann ist mit der Zeit dann der Auswärtsblock.
Genau, da war aber schon ein bisschen Abtrennung. Ja. Toni, wo warst du im Stadion in die 80er?
Ja, wo jetzt eigentlich unser VIP-Bereich ist, also da sind wir eigentlich immer gestanden. Mhm. Also das auf der geraden Obi.
Ja, da hast du auch schon um mich gesehen dann, so die Fanblocks. Und
das, ja, da hat's das hat mich auch, stimmt, das hat mich immer fasziniert. Ja. Da war der Fanblock und das letzte Teil, wo es halt Schluss war, wo dann der Auswärtssektor war. Aber ja, das sind dann mit Lasker
gestartet. Das heißt, wir verdanken unsere ganze Euphorie für den ganzen Verein ein bisschen auch noch dem 65er-Jahr, weil das hat dann ein bisschen um mich geschwabitzt. Naja, sicher, was... Da hast du mal einen Aufschwung und der bis der wieder ein bisschen abebbt. Und so, selbst der kurzfristige Abstieg, glaube ich, hat da nicht wirklich was ausmachen können. Aber, und jetzt kommen wir mal zum Aber in die 80er Jahre, da hat man da dann plötzlich mit der Kohle nicht mehr so viel.
Ja, bevor du das Negative sagst, sagen wir eigentlich das, was wirklich mich zumindest damals fasziniert hat. Wir sind ja damals gegenüber den Wiener Vereinen die einzige treibende Kraft gewesen. Wir waren ja dreimal, viermal hintereinander Dritter.
Ja.
Und deswegen haben wir ja damals im UEFA Cup gespielt, genau. Eben auch das mittlerweile nur mehr legendäre, aber trotzdem legendäre 1-0 gegen Inter Mailand. Ist damals auch stattgefunden.
Wer war dabei?
Ich nicht.
Im Fernsehen.
Du nicht?
Nein, ich nicht. Ich war zu jung und das Jahr davor war ja Inter Mailand gegen Austria Wien mit großen Verletzten mit Messerstechereien und mein Papa hat sich das gemerkt und hat gesagt, na, wenn Inter kommt, gehst du nicht ins Stadion mit deinen 15 Jahren.
Tja, ich war schon dabei.
Ja, Fernsehen.
Das, 13 Jahre, Entschuldigung, 13 Jahre.
Und das, obwohl ich eigentlich zu der Zeit in Hallstatt in der Schule war, also ich sag's nicht. Nein, ich muss sagen, ich bin meinem Vater unendlich dankbar, dass er sich ins Auto gesetzt hat, gegen Mittag mich dort angeholt hat, weil das Spiel war, glaube ich, 15:30, 16 Uhr irgendwo so in dem
Bereich. Am Abend war es.
Also 19 Uhr. 19. Okay, dann hat er mich um 16 Uhr angeholt, hat er gesagt, du gehst noch in die Schule und nach der Schule hole ich dich auch. Und am nächsten Tag sind wir um, weiß ich nicht, 5 Uhr in der Früh aufgestanden und ich habe mich wieder zurückgebracht.
Ja. Ich habe die Maßen gehabt, dass das Geschwister von meinem Volksschulkollegen krank geworden ist, jetzt habe ich mitgedürfen.
Ja.
Wie gesagt, Krankheit. Hat mir dann eben die Karten gebracht und mein Papa von einem Volksschulkollegen, der auf uns aufpasst hat, hat das dann super passt.
Toni war auch nicht dabei?
Nein, ich bin vom Fernseher gesessen, habe ich schauen dürfen. Ich war nicht so einfach dazu, war ja noch nicht so.
Ja. War ja nicht live. Ja. Das war Rapid, war glaube ich live.
Ja.
Das hat mich wahnsinnig geärgert, da spielen wir gegen Inter und dann sagen sie Z-Partie.
Aber was man dazu so, also was ich eigentlich aussehen wollte, ist, seinerzeit hat man aufgrund dessen, dass man jetzt mit den finanziellen Mitteln nicht so gesegnet war, plötzlich auf Eigenbauspieler gesetzt.
Zumindest Oberösterreicher.
Also auf Oberösterreicher, ja. Also wirklich Oberösterreicher gesetzt und die Lehrmeier-Brüder, die Nagel-Brüder, also das war durchaus, Dantlinger-Grüners, das war durchaus eine Mannschaft, denen man auch unter der Woche irgendwo auf einer Kreuzung oder in der VKB begegnen hat
können. Oder bei der Landesregierung am früheren
Job oder bei der Landesregierung.
Ja,
also stimmt, ja. Da waren einige dabei, das war auch noch da war man noch so weit weg vom Profi, das ist eine Zeit, die eigentlich undenkbar ist.
Heute. Ja gut, der Trauner hat das schon verstanden, wie er die Spieler wo unterbringt und versichert und für den Lask spielen lässt und ja. Das sollen uns die Spieler von damals lieber selber erzählen, wie sie gearbeitet haben. Aber das ist ja wurscht.
Wirtschaftskammer Posteinlaufstelle war der Klassiker. Ja. Ich, junger Bursche, mein Vater mitgegangen in die Wirtschaftskammer was montieren. Und da bin ich einmal dumm geschlichen um die Posteinlaufstelle, weil da hat sein können, dass der Bisi, glaube ich, war dort. Der Bisi, der Wolanek, also die waren alle da irgendwo beschäftigt. Also ein paar von den Typen haben dort gearbeitet. Also man sieht das im Radio gut, sondern da im Hintergrund wird da herumgefuchtelt vom Kief. Du zweifelst, dass die dort gearbeitet haben.
Sie waren dort.
Das sage ich auch. Das sage ich auch, wenn ich wieder mal einen von den Herren trifft. Nein, es war einfach eine ganz andere Zeit. Ja. Es war einfach, ja, wo die dann versichert waren. Der Verein hat sich natürlich viel Geld gespart, wenn sie woanders versichert waren. Und
es war halt eine andere Art des Sponsorings.
Genau. Ja, eigentlich, ja.
Durch den Wirtschaftskammerpräsident
initiiert. Die haben wirklich eine offizielle Arbeit gehabt, sagen wir es mal so. Bist du jetzt zufrieden mit der Aussage? Sie haben eine offizielle Arbeit gehabt. Okay, Daumen hoch vor dem Hintergrund. Ja, und diese Eigenbauspieler, die dann auch in einer U21-Mannschaft wahrscheinlich groß geworden sind, die U21-Meisterschaft werde ich nicht müde zu betonen in der Sendung, die um die ist mir ewig geworden, weil da hast du eben diese jungen Spieler schon vorher im Stadion gesehen und hat sich schon außerkristallisiert, wer da eventuell einmal nächste Woche zumindest auf der Bank oder sogar einmal spielen wird. Andi Roth zum Beispiel. Mhm. Also das war wirklich eine klasse Sache, diese U21-Meisterschaft. Ja, heute muss jeder Bundesliga-Verein eine Amateurmannschaft haben, die dann irgendwo spielt. Ja, so. Ja. Wie gesagt, also ich war ein Freund dieser U21-Mannschaft. Wer hat sich von euch, wie viel von den U21-Spielen vorher angeschaut?
Immer jedes Spiel.
Ganze?
Ja, weil damit ich meine Fahne ins Stadion bringe, habe ich immer, bevor die Polizei da war zum Kontrollieren, weil damals hat man die Polizei kontrolliert, habe ich natürlich als einer von den Ersten im Stadion sein müssen, die Fahne verstecken, damit es die Polizei nicht findet. Und das war natürlich beim U21-Platz irgendwo das Gescheiterste. Und wenn dann viele Zuschauer da waren, hat die Polizei nur mal geschaut, hör, das ist wieder eine große Fahne, super.
Da hat der Papa aber nicht gewusst, was du da tust.
Der hat mich nur mit der großen Fahne weggefahren gesehen, der war ja nie im Stadion.
Der glaubt, das ist okay, das ist in Ordnung. Wie viel habt ihr hier angeschaut?
Alle Damen lang, wie es halt ausgegangen ist.
Also ich kann mich erinnern, wir waren meistens zweite Halbzeit. Ja. Es ist so schön ausgegangen, da ist man gekommen, zweite Halbzeit von der U21 hat man sich noch angeschaut. Meistens war sogar der Gordon offen, da ist man auf den Nebenplatz umgegangen. Heute unvorstellbar, dass irgendwie aufgemacht wird, dass die Leute dann auch wirklich alle brav wieder zurückgehen, dort wo sie hergekommen sind.
Also das war ja. Vor allem, du darfst dann nicht vergessen, die Kampfmannschaft, beider Mannschaften haben wir schon aufgewärmt, bis das U21-Spiel war. Da ist aber keiner vier gegangen und hat denen dann geschrien oder irgendwas. Das sind alle brav. Ich sage mal 500 bis 1000 Leute, die runtergegangen sind, sind wieder aufgegangen.
Ja, genau. Und bei der ersten Halbzeit haben sie zum Teil schon zugeschaut, bei der U21. Und da habe ich seinerzeit so ein Heftel gehabt, da habe ich dann eingeklebt. Da habe ich mal im Klo, habe ich mir so ein, heute sagt man so ein Handtuch irgendwas oder ein Tape, irgendwas habe ich gehabt. Habe ich es auf allem Möglichen, was da dumm gelegen ist, habe ich unterschreiben lassen und habe das eingeklebt in mein,
so wie auch noch,
in mein Unterschriftenbuch.
Aus der Kronenzeitung die Schnipsel aus, wieder umgegangen, ich bin ja im Froschbeck groß geworden, aufgewachsen. Genau. Natürlich wieder an der Lask, dann auf der Google war es leichter wie draußen auf dem Verbandsplatz. Aber es gibt sehr viele Relikte aus den 80er Jahren.
Also auch wir waren anders damals irgendwie.
Panini-Album mit Unterschriften, ja, direkt geholt. Ja,
Bundesliga, genau.
Ja, Bundesliga-Album hat es 82er, glaube ich, das erste Mal.
Ja, genau.
Das war, wo sie dann die 16er Liga eingeführt haben. 83, 84, 85, 86.
Gesammelt, ja, war schon irgendwie, hat auch was gehabt, die Zeit. Also die erste Zeit, wo man so ein bisschen mit erlebt hat, die war dann eigentlich auch ganz klasse. Ja, was wollen wir zu den 80er Jahren noch sagen? Gary, was sagst du noch? Ein abschließendes Wort zu den 80ern bis Anfang der 90er. Was war das? Wie würdest du in deiner Fanhistorie das einordnen?
Das erste Mal auch wieder den Schmerz mit dem LASK erleben, mit Abstieg oder unteres Playoff, wieder fast in die zweite Division aussteigen, dann auch Absteig in die zweite, dann wieder aufgekommen, das ist dann schon wieder 90er Jahr, Gast in der unteren Playoff oder mittlere Playoff. Das wären die ersten Schmerzen,
also wenn
die man dann über 30 Jahre lang.
80er Jahre und LASK sind für die ersten Schmerzen.
Die ersten LASK-Schmerzen, ja. Aber natürlich auch schöne Zeiten, weil Nona Nett habe ich auch und, mitgefiebert.
Und mit urinierende Fans.
Im Sektor urinierende Fans.
Ja. Also ist ein Trauma. Hans, hast du eigentlich so ein Trauma aus den 80er Jahren?
Ja, ich habe ein, zwei Lieblingsspieler gehabt. Da waren der Max Hagmeier dabei und der Klaus Lindenberger. Und der Lindy war eigentlich so mein Vorbild. Und durch den bin ich dann irgendwo beim Kicken immer ins Tor gekommen. Und ich habe das nicht verstanden, wie der vom Lask Wecker gehabt können.
Da das werden wir nochmal fragen. Aber ich bearbeite den Kerl jetzt schon seit Jahren, dass er mal kommt. Aber irgendwie, ja. Dann ist er und wieder mal irgendwo in Dubai oder so gewesen.
Ja. Und das mit dem Playoff, das hat sich, glaube ich, da war das mittlere Playoff.
Das kommt dann später. Das kommt dann später. Das kommt dann später.
Ende 80er Jahre.
Dann. Ja, es war, mein Lieblingsspieler war eben der Klaus Lendenberger. Und wenn wir jetzt erst im Gerät und wir haben eh da wieder Dede Malovic auch noch gespielt im Mittelfeld. Da waren wir eh, da waren wir ein paar Mal hintereinander, dann waren wir eh Dritter die ganze Zeit, also eh hinter der Austria und Rapid, aber schön, war eine schöne Zeit, also ich habe die eigentlich relativ genossen. Ich meine, 32 war mir fast da gestiegen, da ist ja dann die Aufstockung gekommen. Das war, aber da haben wir einer, da hat es da zum Beispiel die Spieler hat es da, so eine Anhängerform hat es die gegeben.
Die
ja, das ist. Das habe ich gesammelt. Das war, habe ich sogar zum Geburtstagsgeschenk gekriegt von meinen Schwiegerkollegen, das war cool.
Also, da komme ich wieder und zurück auf eine der vorigen Sendungen, wo wir gesagt haben, so ein Lastmuseum war nicht. Schal.
Ja.
Meine Erinnerung an die 80er Jahre ist der 4 Meter lange Schal, glaube ich. Ich glaube, da, wenn wir sie drei nebeneinander angestellt hätten, hätten wir uns drei also zusammenbunden, aber halt, wir hätten uns den Schal teilen können.
Und selber gestrickt von der Oma.
Ja, genau. Den habe ich im Auto. Der hängt, den habe ich jetzt im Auto liegen. Also der hängt bei mir hinter dem Auto drin. Ich habe erst ein Lastschal.
Wenn ich den ganz umgewickelt habe, habe ich nichts mehr gesehen. Ja. Aber ich hätte damals, wenn es schon gegeben hätte, hätte ich Bengalos zünden können, weil ich war vollkommen vermummt mit dem Schal.
Und, auch, und es hätte dich keiner erwischt, weil es hat noch keine Kameras im Stadion.
Was mir nur einfällt zu den 80er Jahren, die VKB-Bank ist jetzt da, wo die Pizzeria drinnen war, in der Bockgassen. Ja. Da haben wir sich dann als Kind immer die Poster geholt. Das hat auch immer gepasst. Da hast du die Poster gekriegt in der VKB-Bank. Die haben wir richtig frei gehabt, wenn du die Dinger geholt
hast. Da ist ein VKB vorne am Leibwand drauf. Das war schwarz-weiß gestreiften Dressen. Ja.
Und das Stangl vorne beim Gitter, da sind wir wieder gesessen. Da war ich immer beim Gitter, war so ein Stangl vorne, eigentlich zum Anhalten, da sind wir wieder drauf gesessen, dann vier's gut durchpasst.
Genau, dann beim niedrigen
zu einem gewissen, zu einem gewissen Zeitalter dann nimmer.
Da sind dann die Kinder von den Kindern
gesessen. Ja, genau, da haben wir dann die Kinder hingesetzt und dann sind wir ein paar Meter dahinter gestanden.
Später und die Verkäufer, dann, was durchgegangen sind, Bier, Kracher und Knacker in die Hand.
Genau.
Ja.
Die 6 oder 8er
Dreier,
die Chips, da haben wir so, wie der Biber Putzemann ist, haben wir da umgerannt mit den Chips am Bugel. Mit den Chips am Bugel.
Das geht rein durch.
Ja. Da gibt es einen Spruch, den ich heute noch immer her in Wien vor allem, da sind sie aneinander gerannt, zwar später erst wieder auswärts gefahren, Bier, Knacker, Chips, Limonade.
Also die 80er Jahre waren schon super. Also das, aber das sind so meine Erinnerungen, die 80er. Das alte Kugelstadion.
Ja. Ja, das war damals schon was, die Kugel. Ja.
Schon, ja. Aber nur ohne Dach.
Ohne Dach.
Ja. Ohne Dach.
Ja, genau.
Dach war noch keins.
Ohne Dach und ohne Stehsitzplätze.
Dann hat uns die Mama immer Thermoskorn mitgegeben, einen Polster für den Kleinen, also für mich und der Decken, dass man nicht kalt wird. Das haben wir ausgerupft. Ja.
Den Hofstädter damals ziemlich taugt. Aber es ist gegangen, du bist reingekommen mit einer Thermoskorn. Ja. Hat sich keiner gedacht, du kannst das werfen oder so?
Nein. Da ist aber keiner auf die Idee gekommen.
Ich glaube, mit 6 oder 7 Jahren war ich nicht auf die Idee gekommen.
Eher, dass die Brüder werfen. Ja, es war insgesamt, glaube ich, eine ganz eine nette Zeit. Und der einzige Erfolg in dieser Zeit war halt leider, der einzige nicht. Nein,
gar
nicht. Es waren eigentlich die Busches haben eigentlich mit Unterstützung von ein paar Malnovic und so ein paar richtig arrivierte Kicker haben eigentlich.
Wir haben damals nur 3 Ausländer haben dürfen.
Ja. Genau.
Ja, das darfst du nicht vergessen. Meine Erfolge, dann darf man nicht vergessen, der UEFA Cup, in dem wir gespielt haben, war ja damals von Anfang bis zum Ende ein K.O.-System. Ja, du hast keine Gruppenphase, wie wir es heute alle kennen, gegeben. Du hast einfach einmal gespielt, hast 2 Spiele gehabt, daheim auswärts, hast gewonnen, bist in der nächsten Runde gewesen. Deswegen haben wir ja gegen Inter gespielt, weil wir davor, schlag's mir dort, dann die United, glaube ich, besiegt haben.
Nein, in diesem Moment
nicht. Nein, es war
Bukarest?
Nein. Bani Ostrach.
Bani Ostrach, Kontakt. Und dann ging Inter eben. Und dann bist du nach Inter bist ausgeschieden. Ja? Ja. Dann war es vorbei.
Das war mit Ansage fast, aber.
Ja, das haben wir auch dran
gemacht. 4-0, glaube ich.
Ja, 4-0. Alto Bälle hat uns drei geschossen. Ja. Aber doch, trotzdem haben wir dran noch einen 1-0 daheim.
Und das war das erste Spiel, wo österreichische Mannschaft im UEFA Cup, Europa Cup, international und italienisch einmal besiegt hat.
Also wir waren die erste Mannschaft, die das Double geholt hat außerhalb von Wien. Wir waren die erste österreichische Mannschaft, die
italienische Mannschaft,
italienische besiegt hat. Dann ist wieder, das ist ja, eigentlich möchte ich jetzt fast sagen, ist typisch für den LASK. Gell? Weil ich jetzt wieder mal dahin und denkst, so, wow, jetzt sind wir wieder, ja. Jetzt geht es dahin. Und dann ist aber bis, wie lange ist das gut gegangen?
Bis zum Herrn Mollner.
86, 87, ja.
Dann hat es
wieder mal bresselt.
Dann hat es wieder bresselt, ja gut. Der Trauner war, nennen wir es so, mal ein bisschen amtsmüde, wollte das Ganze abgeben, hat einen gefunden, das war der Herr Mollner. Aber den haben sie dann, so wie ich das damals so mitgekriegt habe, ein bisschen dumm sterben lassen. Und dann ist die Finanzielle, der hat glaubt, er schafft es, weil es ist ja vorher auch gut gegangen. Aber dann ist er allein auf weiter Flug, glaube ich, gestanden und dann sind wir in die ersten finanziellen Schwierigkeiten gekommen, die wir jetzt miterlebt haben.
Ja. Ja, der Trauner hat natürlich über die Wirtschaftskammer Zugang gehabt zu großen Firmen, sage ich mal, und zu vielen kleineren Firmen, mittleren Firmen auch, die dementsprechend gesponsert haben. Ja, und hat, das ist dann auf einen Schlag angerissen. Der Moller, was war der?
Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Im Endeffekt ist danach eigentlich auf für Obi finanziell gegangen, ja. Bis halt dann die 90er Jahre der Wolfgang Rieger gekommen ist. Ja.
Genau, das ist der nächste Block.
Eigener Kapitel.
Über den reden wir und vorher horchen wir uns für die ganzen jungen Burschen, die halt mittlerweile in unserem Alter oder älter sind, nämlich die ganzen Nagels, die Roths, die Lehrmeyers,
Dantlingers,
Meister Karl, ja. Ja,
der Feller,
ja, der Trafo.
Ja.
Der Spuröhr, Wiesinger, Wimmer Hubert. Also richtig.
Hey, der große Hans.
Ja. Coole Typen. Für die horchen wir uns jetzt an The Boys Are Back in Town von Thin Lizzy. Und dann gehen wir zu den 90er. Und dann wird es genauso nicht besser, aber wir gehen aber zu den 90er. Ja, es ist schön zu hören, wie aus uns alten Männer, Entschuldigung, aber ich rede von mir auch selber, wo es uns alten Männer plötzlich wieder Boys werden und die sich ganz gut erinnern können an gewisse Sachen und in der Nachbetrachtung das lustig finden. Und die nächste Zeit war ja wieder so ähnlich, so lustiger wenig und dann wieder nicht so lustig. Wir reden von der Zeit 89-90 bis ja, letztendlich 2001, also jetzt einen großen Zeitraum. Und da ist auch einiges passiert. Und zwar, sportlich waren wir
irgendwo.
Irgendwo, ja. Meistens irgendwo zwischen oben, also nicht ganz oben, mittleres Playoff und wie die ganzen Versuche damals der Bundesliga geheißen haben schon, da hat es dieses Playoff schon gegeben. Ja. Da sind wir halt irgendwie so nicht richtig, so richtig vom Fleck sind wir nicht gekommen, aber ja. Aber wir haben sehr interessante Spieler gehabt. Und all das hat uns nichts genutzt. Wir sind immer nur zwischen die Ligen da, oder nicht einmal zwischen die Ligen, wir haben es eigentlich, irgendwie sind wir nie aufgekommen so richtig.
Nein, weil das letzte Mal war 87 UEFA Cup. Und dann haben wir es eigentlich erst mit dem Cupfinale 99 wieder geschafft, international zu spielen. Das heißt, dazwischen, mit den ersten 3 bis 4 Plätze haben wir überhaupt nichts zum Tag gehabt. Nein. Eher die hinteren Plätze.
Ja, wie gesagt, wir haben mit der Bundesliga lang nichts zum Tor gehabt. Also, aber so. Muss sagen, ein bisschen ein Schwung ist schon wieder aufgekommen. 99 war ja schon die Zeit war der Rieger schon.
Ja, da ist die Rieger schon in der schwedischen Gardine gesessen, 99.
Okay. Also das waren die Ausläufer, waren das da?
Das waren die Ausläufer, wir haben keine Mannschaft wieder, mehr gehabt.
Genau, wir waren wieder mal irgendwo so am aufstrebenden Ost, bam, zack, wieder.
Also eigentlich gut dabei und relativ weit vorne und auch von der Mannschaft und vom Trainer war der Otto Baric,
Dann haben wir die ganzen Norweger im Team gehabt.
Im Herbst 98 war es ähnlich wie jetzt. Ich meine, jetzt machen wir gerade einen großen Sprung, ist schon klar, aber Herbst 98 war ja in Linz das Spiel Lass gegen Sturm. Mhm. Zweiter gegen Erster auch wieder, vor über 18.000 Zuschauern. Ja, hätten wir gewonnen, wären wir Erster gewesen. Wir haben natürlich unentschieden gespielt.
Also irgendwie ist LASK-Fanzeit wie mit Jäger richtig nicht spielen, gell? Ja. Kurz bevor du da irgendwas erreicht hast, kommt irgendein Trottel daher und zack, würfelt dann Zwarer und bist schon weg.
Ja, vor allem so richtige Entscheidungsspiele haben wir eigentlich mehr, waren immer nur erinnern, dass wir durch die Finger geschaut haben.
Ja. Und das ist ja das, auf was ich aussehen will. Wir haben ja eigentlich, um uns zu verstehen, uns alte LASK-Fans, muss man die ganze Historie betrachten. Ne? Wobei einmal haben wir in den 90er Jahren schon einen Klick gehabt, das war nämlich 93 bei den ersten Anzeichen von Fusion.
Aber es nicht stattgefunden hat.
Genau, das war nämlich unser Klick, dass es nicht stattgefunden hat, sonst waren wir wahrscheinlich halt vielleicht im besten Fall Schwarz-Weiß-Linz oder irgend sowas.
Schwarz-Weiß-Blau.
Ja,
im besten Fall.
Mehr Blau
als Schwarz. Gary hat sicher demonstriert damals, nach 96 hast du demonstriert, oder?
93. Ja, 93 genauso, ja.
Genau.
Ich meine, 93 waren wir nicht auf der Landstraße, es war dann 96.
96
waren wir auf der Landstraße gemeinsam unterwegs. 93 haben wir ja nur mit Transparenten im Stadion mehr oder weniger dagegen demonstriert.
Und ganz ehrlich, damals hätte es uns erwischt.
Mit ziemlicher Sicherheit, weil da waren wir der finanziell viel schlechter dastehende Verein.
Also da haben wir dann schon wieder Glück gehabt, aber es war wieder mal typisch, wir müssen zittern. Gibt es uns noch, gibt es uns nicht mehr, gibt es uns in einer anderen Form, die wir gar nicht so haben wollen. Ja.
Da war aber dann 94 wieder der Aufstieg, gell? Da sind wir dann Meister geworden in der zweiten Division, oder? War das nicht 94?
Haben wir die ganze Zeit, genau, sind wir wieder in der Bundesliga auf.
Gespielt, genau.
Sind wir wieder in der Bundesliga auf. Ja.
Das war aber
das Glück damals, ja. Weil damals haben sie die Machtverhältnisse, möchte ich sagen, bis 96 so draht, dass 96 eigentlich von damals Föstlinz oder Stalinz hat es damals geheißen.
Ja, 93 haben sie noch SKV geheißen.
Genau.
Dann sind sie eben FC Kehli,
FC Salzgitter,
FC Stalinz, FC Linz, was weiß ich. Die haben einfach selber schon finanziell massive Probleme bekommen, weil eben das Werk ausgestiegen ist, als Hauptsponsor oder Geldgeber, wie auch immer. Und
dann hat sich das
dran. Dann ist bei uns der Riga gekommen. Frag mich jetzt nicht mehr genau wann, das fällt mir jetzt nicht ein. Ich weiß nur, dass im Herbst 98, übersiedelt ist.
Ja. Mhm. Gut. Aber bei der zweiten Fusion muss ich sagen, eigentlich war das ja auch ein Erfolg. Und wieder mal ein Erfolg, also ein Erfolg. Es war, man hat das Gefühl gehabt, so und jetzt ist wieder ein Aufbruch und jetzt, ich meine, die Fusion war auch so gemeint, dass du aus zwei Linzer Vereinen machst einen und hast dann einen mega Verein, der mithalten kann.
Ja, der Dumme war eigentlich nur der Wolfgang Rieger, weil der hat alles gezahlt. Weil aus einer, wenn's jetzt wirklich eine Bündelung der Kräfte machen würdest, was ja nicht passiert ist, sondern wir haben ja auch, wir haben ganze drei Spieler aus dem Kader des FC Linz übernommen, die haben wir auch bezahlen müssen. Das heißt, die sind nicht sozusagen aus der Masse gekommen, sondern die hat der Herr Rieger zahlen müssen. Wir haben Rechnungen zahlen müssen für den fast in Konkurs stehenden FC Linz, sage ich jetzt einmal. Genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie er geheißen hat damals. Und die Blau-Weißen sind komplett ausradiert worden von der Politik, von den eigenen Funktionären. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil ich meine, die haben nicht mehr recht viel machen können, weil sie einfach kein Geld mehr gehabt haben.
Genau.
Der Wolfgang Rieger hat natürlich damals das Geld eingesteckt, weil die Politik ihm versprochen hat, wir helfen da und wir müssen schauen, dass das BNZ in Linz bleibt. Weil es ist damals noch an der Bundesliga-Lizenz gehängt, das BNZ, das Bundesnachwuchszentrum für die Hörer, die jetzt mit BNZ nichts anfangen können. Und deswegen hat er da das Geld eingesteckt.
Also das waren die Vorläufer der Akademien.
Genau, richtig.
Damals. Und da war...
Das war weg gewesen und dann hätte er noch...
Leider sehr stark.
Weil die Füße war da immer vorne dabei.
Ich glaube, dass da der Klein und der... Der Flo Klein war zuerst einmal... Und durch diese Geschichten da sind sie so umgeschwärmt. Ja, und dann hat man geglaubt, so, jetzt sind wir wieder. Und das hat auch ganz gut ausgeschaut, eine Zeit lang einmal, solange der Herr Rieger da fleißig investiert hat. Und wir haben da sehr große Erfolge gefeiert, bis eben die Luftblasen ein bisschen, oder die Seifenblasen ein bisschen zerplatzt ist.
Dann bist du dann, wo die Spiele verkaufen haben müssen.
Ausverkauf.
Ja, da waren wir noch. Cup-Finale.
Wenn wir da alles gehabt haben bis dahin,
also
dann auch heute noch Berühmtheiten in Österreich, Stöger Peter zum Beispiel,
ja, genau.
Geier Friegaard, Friedwieder Rieset,
Grüner Tangen.
Ja.
Also eigentlich ein super Truppen und das, den einzigen Trainer, der nach einem 5-0-Sieg über Rapid ausgekaut worden ist, haben wir auch gehabt dann zu der Zeit.
Das war der Pierre Bogeland.
Ja.
Ist aber ein ganz eigenes Kapitel, das
wurde ja das Kuhraketten spielen hat lassen in Österreich.
Genau. Und, das muss man jetzt auch dazu sagen, sie haben sich ausgesprochen, der Herr Rieger und der
Progeland.
Ja. Haben sie bei 2015 war das Spiel mit uns, bei der Aktion, wo man Fans und Legenden gemischt hat und gegeneinander spielen hat lassen, war der Progeland mein Trainer. Also, und wir haben dieses Turnier auch gewonnen, da wird jetzt draußen der Kiff ziemlich spinner. Weil sie glaubt haben, sie reißen alles nieder und wir alten Deppen haben das dann irgendwie gewonnen, weil wir die besseren Legenden gehabt haben. Jürgen Barnes und Hochmeier. Und da war der Progeland dabei als Trainer und hat sich eben damals mit dem Präsidenten Rieger ausgesprochen. Ja, das Spiel war wurscht gewesen, wie es ausgeht. Es war nämlich der Otto Baric verfügbar. Und nur kurzzeitig verfügbar, also der hätte das Spiel 10-0 gewinnen können oder 7-0 verlieren. Im Ergebnis war es dasselbe gewesen. Es hat der Baric einfach gewartet. Ja, und in dieser Zeit fällt noch ein Highlight, fällt mir noch ein, 96. Das jährt sich jetzt zum 30. Mal. Eigentlich ein vollkommen unbedeutendes UI-Cup-Spiel.
Bei der Bremen, oder?
Ja,
das
ist
drei,
da sind ein paar Narische mit einem Zug.
Das haben wir gewonnen, glaube ich, die Gruppen, oder?
Ja, wir haben nicht nur die Gruppen gewonnen, sondern wir haben Bremen in Bremen 3-1 herbaniert. Nicht geschlagen, wir haben es herbaniert.
Genau.
Ja, und da waren ein paar Veteranen, wir zwei waren dabei, von draußen, weiß wie es jetzt nimmt. Was waren denn du? Du weißt ja genau die Zahl, wie viel sind
wir? Wir waren 66 in unserer
66,
Gruppe.
Ja.
Das weiß ich noch ganz genau, aber wir waren ungefähr 150 Lask-Fans damals
doch in Bremen. So ja, ein Auswärtsmob der Sonderklasse.
Der 22.000 Bremer dann nachher in Grund und Boden gesungen hat.
Genau.
Weil die waren alle mucksmäuschenstill, wie es 3-1 gefallen
ist. Ja, und so herrlich naiv, wie wir damals waren und dann auch noch uns gewundert haben, warum sie uns in unserem Polizeikessel begleiten zur U-Bahn und also zur
Straßenbahn. In der Straßenbahn, dann auch noch massiv
überall.
Polizei, bis zum Bahnhof, im Bahnhof auch noch massiv.
Jetzt, okay, was ist da jetzt los? Wegen uns, ein paar Hanseln machen sie da so einen Aufstand. Dabei haben die nicht Ehrenfans vor uns geschützt, sondern uns vor die Bremer.
Weil die waren ein bisschen angefressen.
Ja, also ganz am Anfang haben sie gesungen, in ganz
Deutschland kennt euch keine Sau.
Genau.
In Europa kennt euch keine Sau.
Genau.
Ja, und wir haben dann nachher gesungen, in ganz Deutschland sind wir jetzt bekannt.
Und das haben auch der Herr Herzog und der Herr, wer hat dort nur gespielt? Der Pfeifenberger.
Pfeifenberger, ja.
Haben das vielleicht nicht so lustig gefunden und die ganzen Bremer-Fans auch nicht so.
Ja.
Die sind dann am Zaun draufgehängt und wir haben das alles noch. Wir haben das alles so, also ich habe es lustig gefunden damals. Ich habe gar nicht gewusst, wo es für eine Gefahr wird, da schweben. Oder dass sie uns in den Zug reingetan haben und gesagt haben, keiner von euch steigt irgendwo vor
Hannover.
Vor Hannover steigt keiner aus, wenn er leben will. Also so ungefähr haben sie es nicht gesagt. Wenn er 10 braucht, oder wenn er seine 10 noch braucht. Haben uns reingehaut in den Zug und haben geschaut, dass wir wegkommen. Und wir haben das alle lustig gefunden. Also ich zumindest.
In Hannover war es auch nicht lustig mit den Hannover-Fans. Weil die haben selber ein Testspiel gehabt haben den Tag. Irgendein Testspiel und die haben sich gewundert, warum so viele auswärtige Fenster sind. Mhm. Und die haben geglaubt, wir sind 1000 Leute, wenn jeder Icken irgendwo rausgefunden gestanden ist.
Ja, das war eines der Highlights. Und dann kommt das Trauma der 90er Jahre, der späten 90er Jahre. Also für mich dramatisch ein Spiel, wo so ähnlich wie bei Klagenfurt jetzt busweise Oberösterreicher ins Ernst-Happel-Stadion gepilgert sind, damals noch Praterstadion, glaube ich, sind wir gepilgert und der Hoffnung, dass wir in diesen tristen Zeiten doch einen Titel wieder erringen, noch damals 34, 44 Jahre, 54 Jahre, keine Ahnung, nein, 44.
18. Mai 1999.
Ja, wurscht, nach Jahrzehnten, dass wir wieder einen Titel erringen. Und dann ja, war das eigentlich eines der traurigsten Spiele, für mich zumindest. Wer war dort? Toni nicht, sonst alle.
Mhm. Jupp.
Hans, deine Erinnerungen ans Cupfinale 99?
Stimmung war gut, es war eigentlich jeder guter Dinge, aber ja, ich glaube, das war die Partie, wo der Vastic das 1-0 dann geschossen hat, das Eigentor gleich mal zuerst gut, dann waren wir vorne. Und das 1-1 und das Elferschießen ist dann 5-3 ausgegangen. 4-2,
glaube ich, haben wir verloren.
Ja, ohne Elferschießen hat die 4-2. Und ich glaube, der Kautz und der Klaus Rose auch noch haben verkackt.
Ja. Und der Stumpf in der 118. Minute vor dem Tor.
Also an diesem Tag, muss ich sagen, das Sturm war ja damals
war der größte in Österreich Macht, mit dreimal Master, viermal Cupsieger oder sowas, was weiß ich.
Und wir waren denen zumindest, sage ich mal, ebenbürtig. Mit einer bisschen besseren Chancenauswertung hätten wir es eigentlich gewinnen müssen. Und dann stehst du wieder da, zack, nix. Mensch, ärgere dich nicht. Kurz vor dem
Viertel, da hat es ja dann Supercup auch noch gegeben. Da haben wir dann wieder LASK Sturm gespielt. Ja. War ja der Master gegen einen Cupsieger noch und das haben wir auch wieder verloren.
Ja. Auch im Elferschießen.
Genau.
Allerdings hat es da keine Verlängerung gegeben, da ist nur 90 Minuten gewesen und dann Elferschießen, weil das nur der Supercup war. Genau. Das war in Graz dann.
Ja.
Also das und dann haben wir UEFA Cup gehabt, gegen Steaua Bukarest, in Bukarest knapp verloren und da haben dann auch nochmal eine auf die Schnauze gekriegt.
Ja, das scheint, oder das hat bis der
dann hat das Grauen erst so richtig seinen Lauf genommen. Ja,
jetzt geht es nach der Liederpause, geht es jetzt richtig. Aber das Grauen los, hat der Gary gesagt.
Ein Spiel war in den 90er Jahren für mich auch so prägend, das war einmal gegen Austria Salzburg. Nämlich, ich glaube, 95 war es, wo es Austria Salzburg selber im UEFA-Cup-Finale war, wo der LASK das 2-0 gespielt hat, dann auf der Google daheim.
Du meinst den Rasenziegel 22
und der Motorrad? Rasenziegel 22, das Luftmarschall gehabt hat und der Ball rennt rein zum 2-0. Also das werde ich nie vergessen, das war so ein schöner Moment. Das war
also Wahnsinn. Eines Hedels würdig hat er den Ball versenkt im eigenen Tor.
Und das war halt aber Salzburg zu dem Zeitpunkt war nicht auch nicht irgendwer, weil das war ein super Druck, die waren ja im Finale.
Und
das
vor
war
echt, vor dafür im Österreich wichtig. Im Salzburg-Sektor waren ungefähr 7000 Teenager, die geschrien haben, hey Mo. Das ist ja auch dramatisch gewesen für uns Lasker.
Ja, schau.
Da muss ich gedacht haben, was ist denn da?
Es hat ja auch das Heimo Pfeifenberger Shampoo damals gegeben.
Ja, mit Recht, aber heute ist er bei Moser Medical Group. Entschuldige, Heimo, aber. Entschuldige, den lade ich nicht, weil.
Da hat schöne Matten gehabt.
Ja, also es hat doch mehr Traumata gegeben und ein paar Highlights auch noch in den 90er Jahren, aber irgendwie so richtig.
Wie sie der Sabitz und der Ramosch alle zwei gleichzeitig verschüßt haben.
Ui.
Das waren auch so später. Stützen. Die waren ein wenig später, aber es waren auch so Stützen, wo es gesagt hat, es hat auch nicht wirklich viel in
Zertag. Das war auch nicht. Ja, irgendwie ist das unser Leben, scheint es. Moment, aber es. Wir nähern uns ja eh schon Hollywood-mäßig dann dem Highlight. Aber bevor, möchte ich jetzt einmal zwei Lieder spielen. Und zwar, das hört sich an. So fühlt man sich als LASK-Fan ungefähr.
Mein Botschaft ist Leben.
Fast. Wir hören uns die zwei Lieder an und dann reden wir über das Jahrzehnt des Grauens, wie der Gary das nennen würde wahrscheinlich. Und dann reden wir nach der Pause weiter. Aber das Lied, das erste, das widme ich jetzt uns allen LASK-Fans.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.